Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Laut Außenminister Petr Maczinka droht die Schließung der tschechischen Zentren. Politiker unterstützen das Museum der Überlebenden, das sich auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik von Oskar Schindler in Brněnec befindet. Und im heutigen Hörerforum geht es unter anderem um den gestohlenen und wiedergefundenen Schädel der Heiligen Zdislava. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Daniel Hunigmann.
Die Nachrichten.
Das tschechische halbstaatliche Energieunternehmen ČEZ kann mit den geplanten Umstrukturierungen beginnen. Dabei werden Bereiche wie Verkauf, Energielieferung, Handel oder auch Energiedienstleistungen in eine neu zu gründende Tochterfirma ausgelagert. Dies hat die Aktionärsversammlung am Montag mit mehr als 90% Zustimmung beschlossen. Die Maßnahme gehört zu den Vorbereitungen zur Verstaatlichung von ČEZ. Derzeit hält die Regierung rund 70% der Konzernaktien. Laut einem ČEZ-Sprecher kann die Tochterfirma innerhalb weniger Wochen gegründet werden. Die einzelnen Abteilungen sollen dann im ersten Quartal 2027 in sie eingegliedert werden. In der Welt ist derzeit eine Zunahme von Antisemitismus und Extremismus zu beobachten. Dies sagte der tschechische Staatspräsident Petr Pavel in einer Videobotschaft für das globale Forum des American Jewish Committee, das seit Sonntag in Washington stattfindet. Pavel warnte vor einer Lage, in der Hass zur Normalität werde. Die freien Gesellschaften der Welt stünden unter Druck, fuhr Pavel fort. Er betonte zudem, Tschechien fühle sich weiterhin zu starken und guten Beziehungen zu Israel verpflichtet. Die Vertreter der Regierungskoalition aus den Parteien ANO, Freiheit und direkte Demokratie sowie Motoriste Sobě haben sich auf weitere Rahmenbedingungen für mögliche Volksbefragungen in Tschechien geeinigt. Damit ein Referendum gültig und verbindlich ist, muss demnach die Zustimmung von mindestens 35% aller Wahlberechtigten im Land erreicht werden. Dies teilte der SPD-Vorsitzende und Abgeordnetenhauschef Tomia Okamura am Montag der Presse mit. Der Gesetzesentwurf zur Einführung von Volksbefragungen in Tschechien werde von der Koalition nun auf den legislativen Weg gebracht, so Okamura. Zur Durchsetzung dieser Verfassungsänderung ist eine Dreifünftelmehrheit im Parlament nötig, also die Zustimmung von 120 der 200 Abgeordneten. Die Regierungsparteien verfügen in der unteren Kammer über 108 Sitze. Das tschechische Außenministerium hat wegen der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und Kanada seine Botschaft in Washington sowie das Generalkonsulat in Los Angeles personell verstärkt. Darüber informierte Ressortchef Petr Maczinka am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Weiter kündigte er an, dass bei jedem Spiel der tschechischen Nationalmannschaft auch Ministeriumsvertreter anwesend sein werden. Die WM beginnt am 11. Juni. Das Außenministerium erwartet ein sehr großes Interesse der einheimischen Fans. Auf der Website des Ressorts wurden grundsätzliche Empfehlungen für Reisen zu den Begegnungen veröffentlicht. Auch der Tschechische Fußballverband hat ein Infoblatt mit allen wichtigen Kontaktdaten herausgegeben. In der Gewitterfront, die am vergangenen Sonntag über Tschechien hinweggezogen ist, hat es auch zwei schwache Tornados gegeben. Nach Auswertungen der Aufnahmen und Augenzeugenberichte hat dies das tschechische Hydrometeorologische Institut am Montag auf X bestätigt. Demnach gab es gegen 15 Uhr einen Tornado etwa 20 Kilometer westlich von České Budějovice. Die Dörfer dagegen haben eine Reihe von Schäden gemeldet. Der zweite, sehr schwache Wirbelsturm trat zur gleichen Zeit rund 30 Kilometer nördlich bei Týn nad Vltavou auf. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt und regnerisch, vereinzelt mit Gewittern. Im Tagesverlauf ziehen Niederschläge und Bewölkung von Westen her ab, bleiben ganz im Osten des Landes aber noch bestehen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur 15 bis 19 Grad.
Danke, Daniela, für die Nachrichten. Laut Außenminister Petr Maczinka droht die Schließung aller sogenannten tschechischen Zentren. Der Grund sind, seinen Worten nach, die Schulden, die die tschechische Beteiligung an der Expo in Osaka im vergangenen Jahr zurückgelassen hat. wie das miteinander verbunden ist und was das bedeutet, das hat Till Janser in Erfahrung gebracht.
Die tschechischen Zentren sind die Kulturinstitute des tschechischen Staates. Sie lassen sich mit den Goethe-Instituten oder den österreichischen Kulturforen vergleichen. Aktuell gibt es 26 tschechische Zentren auf 4 Kontinenten. Im deutschen Sprachraum sind es die in Berlin, München und Wien. Betrieben werden diese Kulturinstitute vom Außenministerium. Doch Ressortleiter Petr Matzinka sagte am Montag nach der Regierungssitzung vor Journalisten, dass die tschechischen Zentren in eine finanzielle Schieflage geraten seien.
Uns sind mindestens 2 Gerichtsverfahren bekannt zwischen Zulieferern und den tschechischen Zentren. Des Weiteren bestehen rund 15 vorgerichtliche sowie 3 außergerichtlich durchgesetzte Zahlungsaufforderungen. Und dauernd kommen neue hinzu. Es handelt sich um viele Dutzend Millionen Kronen, die die tschechischen Zentren an Schulden haben.
Laut dem Außenminister hängt dies damit zusammen, dass die tschechischen Zentren organisatorisch mit dem Auftritt des Landes bei der Weltausstellung Expo 2025 im japanischen Osaka verbunden sind. Denn Matzinkas Amtsvorgänger Jan Lipavský hat im Januar 2023 das Büro des Generalkommissars für die Expo und die Leitung der tschechischen Zentren zusammengeführt. Das Problem, die Kosten für den tschechischen Pavillon in Osaka haben die ursprüngliche finanzielle Ausstattung weit überstiegen. Die Regierung von Petr Fiala hatte zunächst umgerechnet 12 Millionen Euro genehmigt. Matzinka spricht aber von weiteren 5 Millionen Euro, die notwendig seien, unter anderem für den Abbau des Pavillons. Und daraus folge:
Wir geraten derzeit gerade in die Lage, dass die tschechischen Zentren wahrscheinlich ein solches Minus in der Jahresabrechnung ausweisen, dass sie alle geschlossen werden müssen. Denn laut Gesetz müssen gemeinnützige Organisationen aufgelöst werden, wenn sie 2 Jahre hintereinander in den roten Zahlen sind. Wir wollen aber natürlich nicht das ganze Netz der tschechischen Zentren zerstören, sondern wir wollen sie retten.
Ex-Außenminister Lipavský, der heute Abgeordneter der Bürgerdemokraten ist, wies die Kritik zurück. Wie er anmerkte, werden die tschechischen Zentren vor allem aus dem Budget des Außenministeriums finanziert, während die Gelder für den Expo-Auftritt direkt von der Regierung genehmigt wurden. Matzinka habe sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, so Lipavský, weil er sich im aktuellen Staatshaushalt mit einer geringeren Summe zufrieden gegeben habe als unter seiner, also Lipavskys Leitung zuvor. Unter Lipavský hatte das Ressort zuletzt 11 Milliarden Kronen, umgerechnet 450 Millionen Euro, im Jahr zur Verfügung.
Matzinka hat sich 750 Millionen Kronen für dieses Jahr an Haushaltsgeldern nehmen lassen. Und jetzt fehlt ihm das Geld. Deswegen sucht er nach irgendeinem Vorwand, um die Tätigkeit der tschechischen Zentren einschränken zu können.
750 Millionen Kronen sind umgerechnet 31 Millionen Euro. Den Generalkommissar für den tschechischen Expo-Auftritt Ondřej Soška hat die jetzige Regierung bereits im Winter abberufen, einen Tag bevor sein Mandat ohnehin ausgelaufen wäre. Soškas Worten nach sollte das Gesamtbudget für den Pavillon und Auftritt bei 500 Millionen Kronen, also 21 Millionen Euro, liegen, wobei ein gewisser Teil aus externen Quellen eingeplant war. Zu den tschechischen Zentren hatte Matzinka schon vor Wochen angekündigt, dass einige von ihnen aus Spargründen geschlossen werden könnten. Genannt wurden dabei Stockholm, Mailand und Tiflis. Später kam noch Sofia hinzu.
Till Janser war das mit einem Bericht über drohende Schließung der tschechischen Zentren. Im Ort Brněnec, das auf Deutsch Brünlitz hieß, wurde vor einem Jahr ein Museum der Überlebenden eröffnet. Es befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik von Oskar Schindler. Ihre Unterstützung für das Museumsprojekt brachten vor kurzem auch die Politiker aus der Region zum Ausdruck. Die Fabrik, in der Oskar Schindler während des Zweiten Weltkriegs rund 1200 Juden das Leben gerettet hat, gehörte ursprünglich der Familie Löw-Bär. Ein Nachkomme der berühmten Brünner Unternehmerfamilie, Daniel Löw-Bär, kaufte vor einigen Jahren das heruntergekommene Fabrikareal. Er gründete zudem eine Stiftung, um eine Gedenkstätte in Brignanes einzurichten. Vor kurzem wurde eine neue Ausstellung über Oskar Schindler und seine Frau Emilie feierlich im Museum der Überlebenden eröffnet. Mit dabei waren auch einige Politiker aus der Region. Sie brachten ihre Bereitschaft zum Ausdruck, das Projekt in Brignanes zu unterstützen. David Schimek ist Senator und Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Svitavy, dem Geburtsort von Oskar Schindler. Im Museum der Überlebenden sagte er, er wolle Daniel Löfberg seinen Respekt zollen und weiter.
Als wir uns vor 3 Jahren kennengelernt haben, erzählte mir Daniel, was er alles hier in diesem Areal verwirklichen möchte. Es freut mich sehr, dass es inzwischen gelungen ist, die Pläne in die Tat umzusetzen. Svitavy sowie Brignanec sind mit der Persönlichkeit von Oskar Schindler eng verbunden. Er ist in der Öffentlichkeit sehr bekannt. Jedoch nur wenige Menschen wissen, dass eine treibende Kraft bei seinen Bemühungen um die Rettung der Juden seine Frau Emilie war. Darum bin ich froh, dass ihr eine neue Ausstellung gewidmet ist.
David Schimek merkte an, er bedanke sich im Voraus bei allen denjenigen, die nach finanzieller Unterstützung für die Gedenkstätte suchen. Und der Senator erklärte,
wenn man sich das Areal anschaut, sieht man, dass es noch viel Geld kosten wird, um es für die nächsten Generationen erhalten zu können.
Die Gemeinde Brignanec liegt im Kreis Pardubice. Petra Šimečková ist auch Kreisrätin für Tourismus. Das frühe Fabrikareal berge ein großes Potenzial, nicht nur für den Fremdenverkehr, sondern vor allem auch für die Jugendbildung, sagte Šimečková. Sie habe, wie sie anmerkte, jahrelang als Lehrerin gearbeitet.
Je mehr Zeit des Zweiten Weltkriegs vergeht, desto wichtiger ist es, an seine Schrecken zu erinnern. Wir bemühen uns, Kontakte zu anderen Institutionen und Museen auch außerhalb unseres Kreises zu knüpfen, um diese Gedenkstätte bekannter zu machen. Die Kreisverwaltung von Pardubice wird auch künftig das Projekt unterstützen.
Für die rund 1400 Einwohner zählende Gemeinde Brignanec habe das Gelände der frühen Schindlersfabrik große Bedeutung, sagte Eva Kozáková. Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde.
Denn Brignanec wird dadurch nach Jahren wieder bekannter in der Welt. Zum ersten Mal erlangten wir nach dem Erfolg des Films Schindlers Liste eine gewisse Berühmtheit im Ausland. Unsere Gemeinde ist zwar klein, aber mehrere historische Ereignisse haben hier bedeutende Spuren hinterlassen. In der Vergangenheit war Brignanec, gemessen an seiner Größe, eine der am stärksten industrialisierten Gemeinden im Land. Einen großen Anteil daran hatte die Unternehmerfamilie Löw-Beer. In der Gemeinde spielte sich anschließend die Geschichte der jüdischen Zwangsarbeiter ab, die in diesen Räumlichkeiten, in denen wir uns gerade befinden, von Oskar Schindler gerettet wurden.
Eva Kozáková betont, die Gemeindeverwaltung sei froh, wenn sie das Projekt der Gedenkstätte irgendwie unterstützen könne.
Eines der konkreten Dinge, mit denen wir das Projekt unterstützen, ist die Errichtung eines Informationszentrums. Wir würden es gern gemeinsam mit dem Museum betreiben. Im Infozentrum wird auch das Büro von Oskar Schindler nachgestellt. Diese soll das Museum ergänzen.
Das Museum der Überlebenden in Brignanec ist vom 9. Mai bis 10. Oktober geöffnet, und zwar immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Der Diebstahl und die Wiederentdeckung des Schädels der Heiligen Zdislava, die finanzielle Beihilfe für Studierende in Tschechien und die diesjährige Eishockey-Weltmeisterschaft. Unter anderem um diese Themen geht es im heutigen Hörerforum von und mit Markéta Kachlíková.
Hörerforum.
Willkommen zum Hörerforum, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten heute ein paar Ihrer Fragen beantworten. Zum Auftakt hören Sie aber unsere Preisfrage für den Juni. Also?
In welchem Jahr ging Radio Prag ins Netz und begann, Nachrichten in allen Sendesprachen auf seiner Website zu veröffentlichen? Wir helfen, es war 2 Jahre, nachdem Tschechien an das Internet angeschlossen wurde.
Ihre Antworten schicken Sie bitte bis Ende dieses Monats an wettbewerb@radio.cz. Die Namen der Sieger finden Sie nach der Verlosung auf unserer Webseite. Im Mai hatten wir nach dem Stationskennzeichen gefragt, das der Prager Auslandssender in der Zwischenkriegszeit und dann wieder nach der Wende von 1989 nutzte. Das Signal basierte auf einer Melodie aus Antonín Dvořáks Symphonie Nummer 9 e-Moll aus der Neuen Welt. Den richtigen Namen der Symphonie schickte uns unter anderem Johann Zertner aus Deutschland, der einen Sachpreis von uns bekommt. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank jenen Hörerinnen und Hörern, die auf unseren Aufruf reagiert haben, uns über ihre Beziehung zu Radio Prag International zu berichten. Kai Weber hat seinen Beitrag zu Sie haben das Wort sogar als Video aufgenommen, das wir bald auf unserer Website veröffentlichen. Er schreibt dazu:
Dass Sie uns Hörerinnen und Hörern das Wort erteilen, das mag zwar aus Anlass des 90-jährigen Jubiläums geschehen, hilft Ihnen aber hoffentlich auch für die nähere Zukunft, in der es gilt, Ihr Programm auch unter widrigen Umständen zu finanzieren und das hoffentlich ohne Qualitätseinbußen.
Auch wir hoffen darauf. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und wir freuen uns auch auf weitere Beiträge von unseren Hörerinnen und Hörern. Martina Pohl aus Überlingen kommentiert die dramatischen Ereignisse, deren Gegenstand im Mai die wertvolle Reliquie der heiligen Zdislava war. Zur Erinnerung, der Schädel der Heiligen wurde aus der Basilika in Jablone v Podještědí gestohlen, vom Täter in Beton gegossen, aber von der Polizei erfolgreich gerettet und bereits an seinen Platz zurückgebracht. Frau Pohl schreibt:
Es ist schon ein starkes Stück, mit welcher Dreistigkeit der Dieb zum Schädel der heiligen Zdislava Zugriff erlangt hat. In der Zwischenzeit hatte er diesen auch noch in Beton gegossen. Zum großen Glück konnte er sein Vorhaben, diesen in einem Fluss zu begraben, nicht mehr ausführen, da die Polizei ihn vorher festnahm. Es ist schon erstaunlich, was in den Menschen so alles vorgeht. Dass von der heiligen Zdislava, der großen Wohltäterin, ihr mittlerweile 800 Jahre alter kostbarer Schädel nach diesem Vorfall fast unbeschadet wieder da ist, grenzt vielleicht doch an ein kleines Wunder.
Übrigens, am vergangenen Samstag fand in Jablone v Podještědí eine Wallfahrt zur heiligen Zdislava statt. Diese bot die letzte Gelegenheit, die wertvolle Reliquie zu sehen, denn der gerettete Schädel wird nicht mehr in der Vitrine in der Kirche ausgestellt, sondern in das Grab der Heiligen gelegt, das sich in der Krypta der Basilika befindet. Lutz Winkler aus Schmitten im Taunus hat mit Interesse den Bericht über die Reise des tschechischen Außenministers nach Deutschland gelesen, wie er schreibt.
Thema Nummer 1 für ihn war ja der zu Pfingsten stattfindende Sudetendeutsche Tag. Im Beitrag haben Sie eine Abkürzung verwendet, die die Regierung derzeit nicht offen ausspricht: NGO. Dieser Begriff scheint das neue Feindbild in Europa zu sein. Mich würde es nicht wundern, wenn nach Pfingsten der Kampf gegen die NGOs in Tschechien verstärkt würde.
Kürzlich entdeckt habe er den Podcast 6x Tschechien, den er mal hören werde, schreibt Lutz Winkler weiter. Und?
Aus dem Bereich Wirtschaft berichteten Sie, dass die tschechische Regierung nach Jahrzehnten wieder Meisterprüfungen einführt. Die Pro-Argumente kann ich gut verstehen. Qualitätsstandards, Verbraucherschutz und so weiter. Allerdings bin ich bei den Kosten stutzig geworden. Umgerechnet 1240 Euro für einen Meistertitel ist sicherlich sehr herausfordernd für die Handwerker. zumal ja die Zeit- und der Umsatzausfall auch noch hinzukommen. In Deutschland ist das ähnlich, allerdings haben einige Bundesländer das Meister-BAföG eingeführt, um die Ausbildung auch finanziell zu unterstützen und eine gewisse Angleichung an das BAföG für Studierende zu schaffen. Gibt es eigentlich in Tschechien auch finanzielle Unterstützung für Studierende?
In Tschechien gibt es kein direktes Äquivalent zum deutschen BAföG-System, also kein einheitliches staatliches System zinsloser Darlehen in Kombination mit Lebenshaltungskostenbeihilfen für Studierende. Das tschechische Modell der Förderung basiert hauptsächlich darauf, dass das Studium für Vollzeitstudierende gebührenfrei ist, bei Einhaltung der Regelstudienzeit plus einem Jahr. Zudem gibt es Steuererleichterungen für Eltern, die die Studierenden finanziell unterstützen, und zwar bis zum 26. Lebensjahr des Kindes.
Bei finanziellen Schwierigkeiten kann man verschiedene Einzelbeiträge an der jeweiligen Universität in Anspruch nehmen. Dies betrifft aber wirklich nur Familien mit sehr wenig Geld. Wenn das Einkommen der Familie unter dem anderthalbfachen des Lebensminimums liegt, im Fall von zwei Elternteilen und einem Studierenden entspricht es einer Summe von 18.000 Kronen, also umgerechnet 740 Euro, dann kann der Studierende ein Sozialstipendium beantragen. Die Höhe des Beitrags liegt bei mindestens 4.330 Kronen pro Monat, das sind 180 Euro. Die Karls-Universität in Prag gewährt in solchen Fällen zum Beispiel ein Stipendium in Höhe von 6.000 Kronen, das sind 250 Euro.
Zudem wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Stipendium für die Unterkunft gewährt. Seine Höhe variiert je nach der Universität und beträgt im Durchschnitt 6 bis 700 Kronen, also 25 bis 28 Euro pro Monat. Und in einem größeren Umfang als in Deutschland haben tschechische Studierende die Möglichkeit, in einem Studentenwohnheim unterzukommen. Andreas Mütze aus Neukirch hat wegen der Kürzungsvorhaben bei Radio Prag International einen Artikel auf der Website der Ackermann-Gemeinde gelesen, in dem aus einem Team-Zoom zitiert wird, in dem unser Redaktionsleiter Till Janzer die Lage erläutert hatte. Herr Mütze schreibt dazu.
Bemerkenswert darin finde ich, dass Radio Prag International monatlich ca. 340.000 Nutzer hat und davon der deutschsprachige Dienst allein schon 130.000 bis 140.000. Das spricht doch dafür, dass Ihr Programm nicht nur gut, sondern auch beliebt ist. Gerade am Montag berichteten Sie in Ihren Nachrichten von tausenden Menschen, die in der Prager Innenstadt gegen die geplante Medienreform demonstriert haben. Vielleicht können wir gemeinsam doch noch auf Einsicht hoffen.
Und auch noch eine Anmerkung zu einem ganz anderen Thema hat Andreas Mütze. Er geht auf die Eishockey-Weltmeisterschaft zurück, die am Sonntag in der Schweiz zu Ende ging.
Deutschland hat seine Chance, ins Viertelfinale zu kommen, verpasst. Dafür ist es Tschechien gelungen, weiterzukommen und muss im Viertelfinale gegen Finnland antreten. Ich drücke ihrer Mannschaft die Daumen, dass sie wieder erfolgreich ist. Ja, und vielleicht gelingt ihr sogar die Wiederholung des Titelgewinns wie vor zwei Jahren. Tschechien war im Eishockey schon immer eine Institution. Ich kann mich noch gut an die spannenden Weltmeisterschaften in den 1970er und 1980er Jahren erinnern. Neben der Sowjetunion und Kanada war die Tschechoslowakei eines der weltweit besten Teams. Tschechien und die Slowakei haben beide starke Mannschaften, wobei die Slowakei ebenso wie Deutschland jetzt nach der Vorrunde ausgeschieden ist. Ich bin auf den weiteren Turnierverlauf gespannt und hoffe auf ein großartiges Abschneiden der Tschechen.
Naja, vielen Dank, Herr Mütze. Tschechien ist zwar eine Runde weiter als Deutschland gekommen, doch dort starb aber jede Hoffnung im Spiel gegen den späteren Weltmeister Finnland. Johannes Raufeisen lebt seit einigen Jahren in Prag und verfolgt Radio Prag International sehr gerne, um über aktuelle Themen auf dem Laufenden zu bleiben, wie er berichtet.
Vielen Dank für Ihre gute journalistische Arbeit. Heute ist mir etwas begegnet, was die letzten Jahre wohl an mir vorbeigegangen ist. Am 13. Mai ist Tschechischer Tag gegen Krebs. Überall in Prag, insbesondere an Metrostationen und größeren Plätzen, stehen Freiwillige, auch Schüler, und verteilen gegen eine Spende von 20 Kronen gelbe Narzissenanstecker. Eine sehr schöne Geste, wie ich finde. Und sie hat wirklich viel Anklang gefunden, wie ich gerade auf meinem Weg zur Arbeit festgestellt habe. Vielleicht lohnt es sich, darüber zu berichten. Etwas Vergleichbares ist mir aus Deutschland nicht bekannt.
Danke für den Tipp und Wunsch, Herr Raufeisen. Der sogenannte Blumentag ist tatsächlich sehr beliebt. Es handelt sich um die älteste Spendensammlung hierzulande überhaupt. Sie wurde in diesem Jahr zum 30. Mal organisiert. Und wie Sie richtig schreiben, sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler in gelben T-Shirts dabei in den Ständen unterwegs, um die Spenden zu sammeln. Eine kleine Korrektur: Die gelben Blumen, die Sie dann verteilen, sind keine Narzissen, sondern Ringelblumen. Gleichzeitig finden viele Veranstaltungen im öffentlichen Raum statt, die zum Ziel haben, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und über die Möglichkeiten der Prävention und Früherkennung zu informieren. Und zum Schluss noch eine lockerere Frage, die aber eigentlich schwer zu beantworten ist. Wir haben sie auf Facebook erhalten. Die Frage betrifft das bekannte Puppentheater von Späbel und Hurwinek. Übrigens hat der Bube Hurwinek im Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert. Henry Peters aus Berlin schreibt dazu:
Ich habe schon seit geraumer Zeit eine Frage im Kopf. Das Divadlo S und H besteht ja aus diesen Figuren Josef Späbel, der Vater, Hurwinek Späbel, Josefs Sohn, Jerik, Hund im Hause Späbel, Manitschka, Hurwineks Kameradin, und Katarzyna Hovorkova, Manitschkas Großmutter. Gibt es Informationen zum Familiennamen von Manitschka? Theoretisch könnte sie ja auch eine Hovorkova sein, aber es lässt sich leider nicht ohne weiteres herausfinden. Wäre es Ihnen möglich, mir zu helfen?
Leider kaum, Herr Peters. Der Familienname der Manitschka wird tatsächlich nirgendwo offiziell genannt. Obwohl das Mädchen ja Katarzyna Hovorkova als Babinka anspricht, was Oma bedeutet, ist auch das Familienverhältnis zwischen ihnen nicht ganz klar. Manchmal wird angeführt, dass Manitschka ein Ziehkind und Katarzyna Hovorkova ihre Ziehmutter sei. Jedenfalls ist die Figur Manitschka mehr als 40 Jahre älter. Die Puppe erschien 1930 erstmals neben ihrem Schulfreund Hurwinek. Katarzyna Hovorkova bzw. Babinka stand erst 1971 erstmals auf der Bühne. Und das war's im Juni-Hörerforum. Schreiben Sie uns bitte weiter. Unsere Adresse lautet:
Radio Prag International, deutschsprachige Redaktion, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik.
Oder Sie schicken eine E-Mail
an deutsch@radio.cz.
Das Hörerforum hat für Sie Margareta Kachlikova gestaltet. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.